Heute geht's im Glücksheldin-Podcast um Anahitas Weg. Raus aus dem People-Pleasing hin zu einem selbstbestimmten, grenzbewussten Leben. Besonders als Mutter und Frau. Herzlich willkommen im Glücksheldin-Podcast. So schön, dass du hier bist. Wir sind Kathi und ich die Olivia und wir sind beide Resilienz- und Stressbewältigungstrainerinnen für Mütter. Wir möchten dir helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Ja, und heute habe ich ein wahnsinnig offenes, liebevolles, hilfreiches Interview mit unserer Freundin Anahita. Wir hatten ja neulich schon ihren Partner Lars Ament und sie im Podcast zu Gast im Duo-Interview. Und heute habe ich sie, weil Kathi und ich gesagt haben, wir müssen unbedingt nochmal ein Interview machen. Anahita hat so viel erlebt, so viele wertvolle Erfahrungen mitzugeben, so viel zu sagen. Im Interview spreche ich mit Anahita, sie ist übrigens Autorin, Grundschullehrerin und Mutter einer Tochter, über ihren Weg aus der Anpassung hin zu ihrem selbstbestimmten Leben. Sie ist aufgewachsen in einer sehr gefühlsstarken, liebevollen iranischen Großfamilie und sie hat sehr viel gelernt, allen recht zu machen. Sie erzählt, wie tief dieses Muster in ihr verankert war, und zwar so tief, dass sie sich lange kaum kannte. Was mag ich eigentlich? Was will ich? Diese Fragen hat sie sich gestellt und erst durch eine sehr schmerzhafte Trennung, eine Schwangerschaft und viele innere Kämpfe, besonders mit geliebten Familienmitgliedern, war sie auf dem Weg, sich davon zu lösen. Und heute sagt sie, ich will es aushalten können, wenn mich jemand nicht mag. Wir sprechen darüber, warum Grenzen setzen kein Mangel an Liebe ist, sondern Orientierung gibt für uns und unsere Kinder. Wie sie als Mutter heute bewusst entscheidet und nicht mehr alles hinten anstellt. Und warum wir nur dann wirklich geliebt werden können, wenn wir uns auch wirklich zeigen mit allem, was wir sind. Ja, und am Ende gibt es noch einen kleinen Einblick in ihr Herzensprojekt. Ein ganz besonderes Lehrmittel für Grundschulen, das ich auch in meiner Kinderresilienz AG nutze und das ich liebe und das den Kindern hilft, spielerisch Konflikte zu lösen, unter anderem mit Geschichten wie zum Beispiel der Geschichte mit der Giraffe und dem Wolf und ganz viel Herz. Jetzt noch eine kleine Sache in eigener Sache, eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Wenn du unseren Podcast magst, dann gib uns doch bitte gerne eine Sternebewertung. Denn das, ja, das vergessen Kathi und ich immer und ja, das hilft uns einfach noch mehr gefunden zu werden von Müttern, die uns brauchen. Und trag dich auch gerne in unsere Glücksheldin-Post ein. Das ist kein Newsletter, der dich nervt und den du irgendwie dauernd in Spam verschiebst, sondern, und das kriegen wir von sehr vielen Mamas rückgemeldet, eine wöchentliche Mail für dich als Mama. Und generell für Mütter, die keinen Bock mehr auf Druck und Perfektion haben, sondern echte Entlastung und Leichtigkeit suchen. Du bekommst zum Beispiel Ideen, wie du nach einem Wutanfall deines Kindes ruhig bleiben kannst, statt mitzuschreien. Du bekommst unsere besten Mikro-Tools und immer ganz, ganz kleine Tipps gegen Geschwisterstreit, Eifersucht und schlechtes Gewissen. Du bekommst Journaling-Fragen, wenn du nicht weißt, wie du eine Entscheidung treffen sollst, zum Beispiel. Du bekommst Mini-Impulse und Baby-Steps, die dich stärken, wie zum Beispiel der Coaching-Trick. All das von uns jeden Dienstag um 7 Uhr mit viel Liebe in deinem Postfach. Du kannst dich gerne jetzt anmelden, kostenfrei auf glücksheldin.de/post. Und den Link schicke ich dir natürlich auch in die Shownotes. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude. Mach's dir bequem, mach's dir gemütlich, nimm dir eine Tasse Tee oder Kaffee und genieß dieses wunderbare Interview mit Anahita. Ja, liebe Anahita, Kathi und ich haben dich und den Lars ja erst vor kurzem interviewt. Und das Witzige war, dass wir danach saßen und gesagt haben, hey, eigentlich müssten wir die Anahita nochmal interviewen. Du hast so coole Stories zu erzählen aus deinem Leben und vor allem spannend fanden wir, wie du dich befreit hast aus der Anpassung und jetzt so eine strahlende Powerfrau bist, die vor mir sitzt. Ich freue mich riesig, dass wir da heute drüber sprechen.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Ja, magst du uns mal vielleicht mitnehmen zu Anfang? Wer, magst du dich nochmal vorstellen? Wer bist du? Wo lebst du? Hast du Kinder?
Mhm. Genau. Sehr gerne. Also ich bin Anahita. Das ist mein Pseudonym, unter dem ich Bücher schreibe. Eigentlich heiße ich Roxana. Genau, Anahita, einfach weil es sich so ergeben hat, ist es eine sehr lange Geschichte, die jetzt wahrscheinlich wirklich den Rahmen sprengen würde. Genau, und ich habe mit Lars zusammen eine Tochter und stamme aus einer iranischen Großfamilie, wie man sagen kann. Und bin sehr geliebt aufgewachsen. Also nicht nur von dem Kern, also meine Eltern oder meine Schwester, sondern da war echt noch viel mehr, also Cousinen und Onkels und Tanten und sehr eng aufgewachsen. Also wir sind irgendwie, wir haben uns immer jede Woche getroffen und auch gewusst, so wir können aufeinander zählen. Also das ist schon so, meine Oma hatte auch sehr viel dazu beigetragen, dass wir so einen richtigen Zusammenhalt haben, also auch bis heute. Und wir sind auch nicht nur harmonisch, also wir fetzen uns auch alle mal ordentlich irgendwie, aber so diese Liebe, diese Grundlage steht außer Frage bei allen und da würde wirklich jeder für jeden eine Meile mehr gehen. Was bei unserer iranischen Großfamilie, glaube ich, so über Generationen vererbt ist und was vielleicht echt so mich ausmacht und wo ich mich aber auch manchmal von befreien möchte, ist, dass wir die Bedürfnisse anderer immer früher kennen als unsere eigenen. Also das ist gängig bei jedem einzelnen Familienmitglied von uns. Und meine Oma besteht auch darauf, dass die Bedürfnisse anderer mehr zählen als ihre eigenen. Und es ist ganz, also dann gibt es ja noch die Generation meiner Eltern und dann kommen quasi meine Schwester und ich und dann noch die jüngeren Cousinen. Und dann noch die, jetzt dann weiter die Kinder von meiner Schwester und mir. Und ich weiß noch, ich war schwanger und dachte mir so, nee, ich will das nicht weitergeben. Meine Tochter soll nicht die Bedürfnisse anderer immer über ihr eigenes stellen. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner Oma am Main stand und einen Streit, wirklich einen richtig heftigen Streit hatte. Ich war schwanger und sie von mir irgendwie, sie meinte, dass ich mit einer bestimmten Person keinen Kontakt haben soll, weil das könnte Lars irgendwie blöd finden. Das war aber damals so, dass ich noch was aufzuarbeiten hatte mit der Person. Und Lars war voll fein und das war dem auch total egal. Ja, der ist ja auch überhaupt nicht so. Und dann habe ich meine Oma angeguckt und habe gesagt, und seit wann, selbst wenn Lars ein Problem damit hätte, dann ist doch das sein Problem. Seit wann zählt denn sein Frieden mehr als mein Frieden? So.
Ach, krass.
Und ich habe ja auch nichts Schlimmes gemacht, ne? Ich habe einfach nochmal irgendwie was aufarbeiten wollen und nochmal irgendwie Tschüss sagen wollen, so in der Art, ne? Und es hat mich so genervt. Und dann habe ich gesagt, nee, Oma, weißt du, das hört jetzt auf. Das hört jetzt auf. Dieser Mensch in mir, der darf eigene Bedürfnisse kennen, haben, sich nicht egoistisch dafür fühlen und danach leben. Und ich weiß noch, wie schwer, es fällt mir bis heute extrem schwer, kein People-Pleaser zu sein, weil ich bin so groß geworden, meine ganze Surrounding ist so. Und wenn alle People-Pleaser sind, ist es voll okay, weil jeder gibt das Gleiche. Also jeder gibt für den anderen. Aber dann kommst du aus dieser Familie raus und du bietest jedem irgendwie deine Chicken Nuggets an und von 4 Chicken Nuggets werden 4 gegessen. So. Und du hast am Ende halt einfach gar keinen mehr. Ja. In meiner Familie wird das nicht gemacht, weil ja alle so sind. Das ist ja ein anderes Surrounding, aber die Welt ist nicht so. So.
Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen, ja. Anahita. Wann hattest du das... Denn das erste Mal, als Kind vielleicht auch, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du dich anpasst, um es anderen recht zu machen?
Oh mein Gott, eigentlich immer. Also wir sind ja Iraner und wir feiern jetzt eigentlich nicht so, sag ich mal, Weihnachten oder so. Aber ich habe alle in meiner Familie gezwungen, einen Baum zu kaufen und Weihnachten zu feiern. Nicht, weil ich das super toll fand. Natürlich, ich mochte das, aber ich weiß noch, ich habe mir immer gedacht, wenn die Lehrerin mich fragt, wie wir Weihnachten feiern in der Schule, weil das wurde halt immer so gefragt im Kreis und so, will ich auch was erzählen können. Ich hatte schon immer dieses...
Das war damals in Deutschland, oder?
Ja, ja, in Deutschland, genau. Ich bin ja hier aufgewachsen, geboren. Und habe mich immer, ich wollte unbedingt sein wie alle. Also wirklich ganz, ganz unbedingt. Das war so prägend in meiner Kindheit, dass ich bloß nicht auffalle. Aber nun war mein Wesen auffallend. Ich war laut, ich war wild, ich war heulend. Ich war einfach immer super auffällig, ja. Ich war auch immer gut in der Schule, aber in einem nervigen Weg vielleicht für manche, ne? So mit Fragen und nochmal Fragen und penetrant. Nee, wieso, wieso, wieso und so. Und ich weiß noch, ich wollte einfach nicht auffallen. Ich wollte so gerne normal sein. Irgendwie.
Du hast auch gesagt, du wolltest nicht zu hübsch sein, gell?
Ja, genau.
Wenn
Also
ich
ich
dich.
habe auch, das war so ganz prägend in meiner Schulzeit dann auf dem Gymnasium. Da habe ich immer gesagt, nee, weil ich meine, jeder schminkt sich, jeder zieht mal Ohrringe an, außer ich. Ich habe immer gedacht, nee, wenn ich jetzt zu hübsch bin, dann werde ich schlechte Noten haben. Also irgendwie so eine Synapse für mich selber gebildet, so ein Aberglauben. Und ich weiß gar nicht warum. Und dann habe ich aber vor kurzem gedacht, na ja, vielleicht unterbewusst so hübsche Frauen sind nicht gut in der Schule, ne, so Tussis oder so. Und dass ich da vielleicht dieses Narrativ bedient habe, ohne es zu merken. Aber ich habe immer wirklich sehr darauf geachtet, nicht zu hübsch zu sein. Also irgendwie nicht zu schöne Klamotten anziehen. Ich weiß noch genau, meine Schwester liebt shoppen und die geht immer bis heute, zieht die auch immer sofort alles an. Und ich habe immer meine schönsten Kleider jahrelang im Schrank hängen gehabt und nicht angezogen, weil das war nicht passend und nicht auffallen. Und letztens hatte ich dann aber mal, ja, wirklich so was ganz auffällig Buntes mit Rüchen und so an und dachte mir so, und da habe ich kurz überlegt, soll ich es anziehen oder nicht? Und dann dachte ich mir so, ich finde es aber schön. Ja, ich ziehe das jetzt an. Und dann bin ich da auf
Ja,
erhobenen
toll.
Hauptes da lang gelaufen. Und aber es ist einfach voll der Prozess, ne, dahin zu kommen. Ich wusste auch ganz lang gar nicht, was gefällt mir eigentlich. Ich wusste immer, was gefällt meinem Ex-Freund, was ich anhab.
Ja,
Weil ich wusste gar
spannend.
nicht, was mag ich als Mensch.
Ja,
Ich wusste, was
also
meiner
gar.
Oma gefällt, aber nicht,
Ja,
was mir
genau.
gefällt.
Und du hast schon gesagt, dieser Streit mit deiner Oma. Das hört sich für mich so an wie so ein Wendepunkt auch, wo du sagst, nein, stopp, ja. Gab es auch noch einen anderen Schmerzpunkt, wo du gesagt hast, so geht's nicht weiter. Ich
Ja,
will
also.
nicht mehr auf die Bedürfnisse anderer nur schauen.
Ja, also meine Trennung von meinem Ex-Freund war schon so, wie ich sage immer, das war vor Christus, nach Christus. Irgendwie war ich vorher eine andere Person als danach. Und ich hatte dann natürlich viel überlegt, wie es so weit kommen konnte, dass er eine andere hatte, die schon allen gezeigt hatte, während ich noch so in purer Liebe war. Und ich dachte mir so, hä, wer war ich denn 8,5 Jahre lang irgendwie so? Und niemand oder weiß nicht was. Und das Härteste in dem ganzen Prozess war nicht seine Kälte oder seine Art, sondern wie ich es habe, diese Angriffsfläche erlaubt habe, dass ich gestattet habe, dass so oft jemand über meine Grenzen hinwegsieht. Und dann habe ich mich erinnert und ich weiß noch genau, wenn ich mal Grenzen gezeigt habe und das zum Beispiel meiner Mama erzählt habe, wie meine Mama reagiert hat, ach, der meint es doch nicht so. Jetzt schau doch mal. Und immer wieder an mir gearbeitet habe. Meine Grenze, die vielleicht 1 Meter von mir war, war dann irgendwann nur noch 50 Zentimeter von mir. Irgendwann waren es 30 und irgendwann war sie direkt an meinem Herz. Und natürlich hat diese Trennung mich weggefetzt, ne? Und danach habe ich gesagt, nie wieder, nie, 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 nie wieder lasse ich das zu. Und wenn alle um mich herum meine Grenze für egoistisch halten. Selbst wenn meine Mutter das so sieht, egal, das ist meine Grenze und ich stecke die fest. Und ich habe ganz oft in dieser Zeit zu meiner Mama gesagt, raus aus meinem Meter. Und ich habe sie wirklich so, habe sie
Wow,
rausgeschubst,
ich
so
habe
raus aus
Gänsehaut.
meinem Meter. Und das war so hart, weil ich liebe meine Mama, ich liebe meine Oma. Und es war wie ein Pubertätskampf. Also wirklich, ich hatte keine Pubertät, in der ich rebelliert hatte. Und das war der Moment, wo meine Rebellion losging. Und ich dann, wo ich schwanger war, und ich war schon natürlich mit Lars zusammen, und Lars ist kein People-Pleaser, ist keine Sekunde in ihm, habe ich so gemerkt, okay, ich will das nicht weitergeben. Und ich muss das als Generation, als Frau, als Familienerbe aufbrechen. Das kann ich nicht unbewusst machen, weil das ist so tief in uns.
Es
Ja,
geht nur
und
ganz
dann,
bewusst.
das waren schon so Momente, wo ich dachte, okay, jetzt Und ich würde auch gar nicht sagen, dass ich gar kein People-Pleaser mehr bin, weil man ist es und dann ist man es in einer anderen Situation nicht und in einer anderen ist man es doch wieder. Aber vielleicht, dass ich es einfach nicht mehr sein will. Also, dass mein, früher wollte ich unbedingt gemocht werden und dazugehören und jetzt will ich
Ja.
es unbedingt schaffen, auszuhalten, wenn jemand mich kacke findet und dass das nicht meinen Tag so krass beeinflusst.
Kann das so gut nachvollziehen. Ja, und das will man den Kindern ja irgendwie auch vermitteln.
Ja.
Wie geht das? Können wir das irgendwie? Es werde ich auch immer wieder gefragt, wie kann ich meinem Kind Grenzen setzen beibringen?
Ja, indem ich selber Grenzen setze. Also, ne, ich finde, gerade beim Kind ist es die Meisterdisziplin. Du hast da so ein Wesen erschaffen und die ist schon alles. Und dann
Ja.
weißt du immer nicht, okay, wenn ich jetzt eine Grenze setze, dann forme ich sie ja nach meinem Gusto, soll ich das tun? Und das war ganz oft, finde ich, so ein Trugschluss. Aber nein, ich bin ja auch ein Wesen und ich bin ja auch schon alles und meine Bedürfnisse sind ja nicht weniger wichtig. Und ich setze ja meine Grenzen. Zum Beispiel, dass ich sage, du, ich möchte jetzt nicht Vater, Mutter, Kind spielen zum hunderttausendsten Mal. Oder du,
Kann
ich
ich auch noch
möchte jetzt
erinnern.
nicht, keine Ahnung, dass wir Schokolade essen. Natürlich ist das dann auch eine Grenze, die ich für sie setze. Aber ich glaube, dass sie nur Grenzen setzen lernen kann, wenn sie es vorgelebt bekommt. Und wenn ich immer irgendwie so sag, ja, du, ich verstehe es, na, wie könnten wir es denn machen? Und immer irgendeinen Kompromiss finde, dann ist
Ja.
es voll gut, richtig toll. Kompromisse sind auch bestimmt super gut, dass die Kinder so einen eigenen Antrieb haben. Okay, ich überlege mir selber. Aber wenn mein Kind halt zum dritten Mal 3 Stunden Fernseh gucken will oder Eis essen will oder sagt, ich will nicht umziehen, obwohl das neue Haus einen Garten hat oder whatever, dann muss man, finde ich, auch Orientierung geben und sagen, so, guck mal, jetzt ist genug, ja, auch wenn du weinst, jetzt reicht's einfach mal. Das sind die Grenzen unserer Familie und es muss jedem gut gehen. Es kann auch nicht sein, dass zum Beispiel Lars und unsere Tochter, die immer im Restaurant, keine Ahnung, streiten. Und wenn mich das nervt, dass ich dann sage, oder was heißt streiten? Die kämpfen oder was auch immer. Und ich sage, ey
Ja.
Leute, mich nervt das. Dann ist das auch in Ordnung, dass es in diesem Setting einfach eine Grenze gibt. Die können das ja zu zweit trotzdem machen. So, ne? Es muss einfach für jeden stimmen, finde ich. Und nicht nur immer das Bedürfnis des Kindes beachtet werden. Klar, das steht im Vordergrund und dem Kind soll es gut gehen. Nur nicht auf Kosten von XY und
Ja.
Z.
Was meinst du denn? Wie sind wir denn so weit gekommen? Also ich habe gestern erst wieder ein Live-Treffen im Glückseelenprogramm dazu gehabt zum Thema Bedürfnisse.
Ja.
Wir haben uns mal angeschaut, welche Bedürfnisse wir und unsere Kinder in so Situationen haben, in denen wir nicht mehr so sind, wie wir sein möchten. Wie ist es denn so weit gekommen, dass wir so stark auf unsere Kinder immer schauen und nicht auf uns mehr?
Boah, ich glaube, es ist ein Trend, der ja eigentlich gut ist. Ich denke, das liegt vor allem daran, dass wir es besonders gut machen wollen. Also manche aus der
Ja. Yeah.
Motivation heraus, dass sie es nicht so gut hatten, manche aus dem Vorbild heraus, so wie ich, dass sie es ja auch so gut hatten. Ne? Ich glaube, dass das Kind im Fokus stehen darf. Also wenn man ein Kind in die Welt setzt, dann soll auch das Bedürfnis von diesem Kind oberste Priorität sein. Nur, es gibt halt immer so einen Mittelweg, ne? Also es darf nicht so sein, dass, also um nochmal deine Frage zu beantworten, wie sind wir dahin gekommen? Ich glaube, dass wir alle People-Pleaser sind, weil es uns gedient hat. Vor allem wir Frauen.
Ja.
Es gibt Orientierung wie eine Religion. Wenn ich weiß, was meine Mama gut findet, dann mache ich das so und dann habe ich Orientierung. Ich habe wenig Mindfuck, mein Leben ist leicht. So, und jetzt haben wir ein Kind, was uns ziemlich genau sagt, was es möchte, und auch dem möchten wir aus unserer Genetik heraus dienen und gefallen, ne? Und das ist total normal, so zu sein, glaube ich, ein People-Pleaser zu sein. Es geht, glaube ich, auch nicht darum, es nicht zu sein, sondern einfach zu wählen, wann man es ist und wann nicht. Und ich glaube, dass wir halt bei den Kindern so weit gekommen sind, weil wir es so wichtig finden, es gut zu machen und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, ihren Charakter nicht zu brechen, dass wir da vollkommene Wesen haben. Also ich meine, die Persönlichkeitsentwicklung und Fürsorge hat so viele Jahre schon dahin gearbeitet, sei der, der du geboren wurdest und so weiter. Und das ist ja gar kein schlechter Trend. Nur es darf halt nicht zu Tyrannei führen und dazu führen, dass man irgendwie selber denkt, so, warum bin ich hier? Warum ist mein Leben jetzt so? Also, dass man selber nicht mehr sich kennt und sein
Ja.
Bedürfnis kennt.
Also, ich denke mir, wir brauchen viel Intuition, oder? Gerade.
Ja, Intuition finde ich auch echt das beste Wort. Einfach so nicht nach einem Konzept A, B. Und was ich halt richtig viel sehe, ist, dass Menschen, die Grenzen setzen ihren Kindern, ganz oft ein schlechtes Gewissen haben. Ich ja auch, also auch schon gehabt, ne? So, und ich glaube, das muss weg, weil wir haben auch nur das schlechte Gewissen, weil wir ein schlechtes Gewissen haben, unsere eigenen Grenzen gesetzt zu haben. Also ganz oft ist es ja so, okay, ich gestatte mir nicht, meine Grenze zu setzen. Also gestatte ich es auch mir nicht, meinem Kind eine Grenze zu setzen, meinem Partner eine Grenze zu setzen. Und wenn ich es mir gestatte und sage, stopp, Leute, bis hierhin und nicht weiter, dann ist es auch total in Ordnung, wenn mein Partner mal stopp, Leute, sagt und mein Kind mal sagt, du, Mama, nee, stopp. Jetzt möchte ich kurz die Tür zu haben, so, ne? Aber dadurch, dass wir grenzenlos sind in unserer Liebe, was ja super schön ist, ist es auch total schwer, die Grenzen von jemand anderem zu wahren, weil das ist ja dann auch total, man empfindet das so als harsch oder so, oh nee, jetzt. Und der Lars, also ich konnte da echt auch viel lernen von jemandem, der das einfach schon immer macht. Der setzt einfach Grenzen und es ist dem nicht so wichtig, ob ich dafür Beifall habe oder nicht. Also der ist dann schon auch mal genervt, dass ich sage, Mann, ey, oder so, aber der denkt sich halt so, ey, ganz ehrlich, nee. So, nee. Und ja, ich glaube, dass wenn wir es uns gestatten, eine Grenze zu haben, dann gestatten wir es anderen Menschen auch und dann verurteilen wir uns auch nicht so sehr, dass wir auch einfach mal Stopp sagen. Und das ist nicht, das bedeutet nicht, dass wir nicht lieben. Im
Total.
Gegenteil, das gibt ja Orientierung. Wir machen ja auch das, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn ich meinem Kind eine Grenze setze, so richtig überzeugt, dann ist es für sie tausendmal einfacher,
Ja,
der zu
total.
folgen. Und ich spüre ihre Erleichterung.
Ja,
Ne?
ja.
Sowas wie, wir machen kein Pipi ins Schwimmbadwasser, wir gehen aufs Klo. Auch wenn das 100 andere machen. So, das ist
Ja.
ganz ein klares, so, wir
Ja.
orientieren uns daran. Ja, dann ist es ja ganz klar. Dann sagt sie einfach, Mama, ich muss Pipi, los, schnell aufs Klo, ja. Wenn ich aber sage, ja, also wenn du ganz doll musst, dann kannst du ja doch und das machen ja eh alle und sowas. Ja, dann ist die ja
Vielleicht
im
doch
Zwiespalt,
eher.
die weiß ja auch nicht, was es soll, ja. Also manchmal ist es
Ja,
auch
ja.
einfacher. Ich finde diesen Satz, meine Grenze ist dein Halt. Das ist
Total.
super
Ja.
schön.
Es ist so wichtig. Ich sehe das auch bei meinen Kindern so krass. Also jeder kann das unterschiedlich gut bei meinen. Und mein Vorbild ist eine Tochter, die wirklich neulich das so genial gemacht hat. Die hat die Tür auf, es hat geklingelt. Ihre Freundin stand vor der Tür und sagte, du magst mit mir spielen? Und meine Tochter so, du, kann sein, dass du jetzt wirklich traurig bist, aber ich brauche jetzt meine Ruhe und möchte heute nicht spielen. Und das Krasse war, was bei mir passiert ist.
Ja, oh
Ich
Gott.
so, oh Gott, das arme Mädchen, kann
Ja.
man nicht wenigstens die kurz reinholen?
Ja.
Also spannend. Und meine Tochter schaut mich nur an, war so ganz überrascht, dass ich da jetzt so schaue. Ich habe ja auch so ein, du
Ja.
kennst es, du bist glaube ich auch so, wir spiegeln unsere
Ja.
Emotionen im Gesicht. Und sie so, Mama, ich habe einfach gerade keine Lust. Ich will mich jetzt ausruhen. Und die geht dann auch hoch und schläft, ja.
Ja, und eigentlich muss man ja dazu sagen, in dem Moment hat die Freundin die Möglichkeit, die Essenz deiner Tochter als Freundin zu haben, also das, was sie wirklich ist und nicht das, was sie vorgibt zu
Ja,
sein, um zu gefallen.
total.
Also immer
Ja.
dann, wenn wir eine Grenze setzen, dann geben wir ja der Welt die Möglichkeit, uns selbst, wie wir wirklich, wirklich sind, zu lieben.
Ja,
Wenn ich aber
ja.
immer die Bedürfnisse eines anderen vor die meinigen stelle, dann hat nie, nie jemand auf dieser ganzen Erde die Möglichkeit, das, was ich wirklich bin, zu lieben, weil ich es nicht zeige.
Ja, total. Also es ist manchmal schon auch hart für meine Kinder. Also ich mache das ja schon auch. Ich habe wirklich trainiert, weg vom People-Pleasing zu kommen, wie du auch schon gesagt hast. Also dieses schlechte Gefühl, was denkt die jetzt über mich oder so, damit so richtig zu leben und das so richtig zu haben, dieses Gefühl. Das habe ich so trainiert. Und manchmal ist es schon auch hart für meine Kinder, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt stehe und der Kassierer fragt, Ja, haben Sie schon die, ich sage jetzt den Supermarktnamen nicht, aber den Supermarkt Plus-Karte, die müssen Sie unbedingt haben. Und dann sage ich, nee, habe ich nicht, möchte ich aber auch nicht. Dankeschön. Meine Tochter so, Mama, kannst du nicht sagen, also die andere Tochter, kannst du nicht sagen, nein, danke, vielleicht wann anders oder so? Ich so, nein, ja. Ich möchte sie nicht.
Ja, und das ist ja total interessant. Du hast ja drei Kinder, hast ja eben gesagt, die sind alle drei total unterschiedlich. Und die eine, die sieht dein Verhalten und denkt sich, geil, das mache ich auch, ich setze Grenzen. Und die andere denkt sich so, oh, das fühlt sich unangenehm an, das werde ich nicht so machen. Und das heißt, wir können es als Eltern gar nicht 100% richtig machen, ne?
Ja,
sondern
nee.
Wir müssen es so machen, wie es sich für uns richtig anfühlt, um dann im Falle des Falles, wenn ein Vorwurf kommt, zu sagen, du, ich habe aber wirklich so gehandelt, wie es sich für mich richtig angefühlt hat. Es ist jetzt wirklich außerhalb meiner Vorstellungskraft gewesen, dass sich das so auf dich hätte auswirken können. Und dann kann man sich ja auch entschuldigen oder sowas, ne? Also man macht sich ja nicht unfehlbar. Und man kann auch sagen, ich verstehe, dass das in dir genau das Gegenteil ausgelöst hat. Aber ich glaube, wir müssen weg davon kommen. Also ich weiß nicht, wie du bist, aber ich bin extrem perfektionistisch. Und ich will auch eine perfekte Mama sein. Ich will das so sehr, dass es schon echt anstrengend ist. Und komm, hier noch frische Luft und da noch selbstgemachtes Eis und weiß ich nicht was. Und nun bin ich es nun mal nicht. Nun habe ich nun 1000 Projekte von einer Salzhara über mein Lehrmittel, über die Ratte Quiek, die alle total wichtig sind für mich. Und dann koche ich halt nun mal abends nicht so geiles Essen und schmeckt dann halt auch vielleicht nicht so lecker, wie es bei meiner Mama geschmeckt hat. Und ich merke immer, wie ich mich so ein bisschen dafür verurteile. Dann bin ich nicht jeden Abend da, um meine Tochter schlafen zu legen. Und dann denke ich mir so, okay, aber wenn ich das alles jetzt weglasse und genauso bin, wie es meiner Tochter gefällt, dann bin ich 0,0 mehr ich. 0,0. Weil ich bin eine Lehrerin. Ich liebe es, Lehrmittel zu schreiben. Ich
Ja, die
liebe
sind
es,
auch genial.
Bücher zu schreiben. Wirklich.
Kennen wir.
Ja, und es ist
Wahnsinn.
Deswegen, ich muss einfach die Version von mir sein, hinter der ich stehe, die ich gerne im Spiegel angucke. Und wenn dann ein Vorwurf kommt, dass ich dann irgendwie, hoffe ich, einfach sagen kann, ey, du hast recht, aber das war in dem Moment der Mensch, der ich war. Und das war vielleicht, wo ich gesagt habe, vor Christus, nach Christus, bei meiner letzten Beziehung, war ich, glaube ich, gar nicht der Mensch, der ich gerne sein wollte, sondern der Mensch, den andere gerne in mir sehen wollten. Und das war so schön, es war so muckelig, es war so schön bequem und es ist wirklich so weich und kuschelig, ja, irgendwie gemocht zu werden und so weiter. Aber it was just not me. Also ich weiß noch, ich habe mein Licht nicht erstrahlen lassen und mein Ex fand das ganz blöd. Der hat immer gesagt, ey, schreib doch deine Geschichten, mach doch mal was, sei groß. Und nee, bloß nicht, nicht zu hell.
Ja, wer weiß, was die anderen dann machen und was dann kommt.
Ja, und dann habe ich ja auch keine Zeit mehr, dir zu gefallen. So, das ist ja, das nimmt mir zu viel Kapazität weg. Und genau das war auch der Grund, warum eigentlich die Trennung meine Befreiung war, ne, so schmerzhaft wie sie war, aber die ist aus purer Liebe geschehen, weil dieser Mensch, der hat sich gedacht, nee, die hält sich ja selber gefangen in dieser Beziehung. Und ich habe die anderen Zeichen auch nicht wahrgenommen. I only learned it the hard way, wirklich. Und dann habe ich, musste ich die ganz schmerzhafte Tour durchmachen. Aber ich wusste irgendwie, dass es mir dient am Ende. Und als ich mir geschworen habe, das nie wieder zuzulassen, dass jemand anderes permanent mehr zählt als ich selber, habe ich mich erinnert, als ich Mama wurde, weil ich meine, klar, am Anfang, du stillst, du schläfst nicht. Natürlich zählt das Bedürfnis deines Säuglings 1000 Milliarden mal mehr. Aber dann wird das Kind irgendwann 1, dann wird es 2, dann wird es 3. Und meine Tochter sagt bis heute, ich möchte immer bei dir sein. Und ich sage, ja, aber es ist total wichtig, dass du andere Erfahrungen machst. Und es ist auch total wichtig, dass ich andere Erfahrungen mache. Und das heißt nicht, dass ich sie nicht liebe. Das ist mein absolutes Zentrum. Also wirklich, sie ist alles, so wie deine Kinder auch für dich. Aber wir dürfen trotzdem noch wir sein. Also und da habe ich mich erinnert. Da habe ich gesagt, du hast es dir geschworen. Und jetzt gilt es auch.
Du, es ist, ich glaube, es ist essentiell. Also wenn ich auf die Teilnehmerinnen von unserem Glückshelden-Programm schaue, die dann plötzlich das machen, was sie lieben.
Ja.
Und wenn ich in die Augen schaue, dann denke ich, Wahnsinn. Und rate mal, was dann mit den Kindern passiert, wenn die Mütter plötzlich das Projekt, das lernen, das, was sie immer schon wollten, für das sie brennen. Das ist das größte Vorbild fürs Kind.
Ja, genau. Und ich finde, man darf die auch nicht immer auf später verschieben.
Du, apropos Projekt auf später verschieben. Du hast ja ein geniales Projekt ins Leben gerufen. Und zwar spezielle Lehrmittel für Lehrer, die ihnen ermöglichen, mit Bildern und Geschichten zu unterrichten. Magst du uns davon noch erzählen?
Ja, sehr gerne. Also das ist ein Ethiklehrmittel, was eigentlich für die Lehrerhand gemacht wurde. Ich bin ja Grundschullehrerin. Wie es aufgebaut ist, ist es in 4 Geschichten, weil ich habe einen Unterrichtsansatz gemacht, den ich gut fand, Unterrichten mit Geschichten. Ich habe Mathe mit Geschichten gelehrt, ich habe Deutsch mit Geschichten gelehrt und das ist eben ein Ethiklehrmittel. Und es sind 4 Bildergeschichten, also man kann sich vorstellen wie 4 kleine Bilderbücher, also unabhängig voneinander 4 Geschichten. Die eine geht um einen Fisch, der ganz arrogant ist und dann irgendwie die Freundschaft lernt. Dann geht es um ein Kleeblatt, was 4 Blätter hat statt 3 und sich immer anders fühlt und sich dann aber auch besonders fühlt am Ende. Es geht um eine Tüte, Pablo, die irgendwie durch die Gegend fliegt. Und da geht es dann um Umweltschutz. Und dann gibt es noch eine 4. Geschichte über eine Giraffe und einen Wolf. Und da gehen wir ganz, ganz, ganz basal schon mal in die gewaltfreie Kommunikation rein. Wenn ich jetzt die mal als Beispiel nehmen soll, dann geht es ja darum, also was man ganz oft im Klassenrat und viele, wenn jetzt Lehrer zuhören, das sicher kennen, ist, dass man da die Giraffensprache anwendet und sagt, du, zum Beispiel, mir fällt auf, dass du mich geschubst hast, ich habe mich dabei ganz schlecht gefühlt und ich wünsche mir, dass du damit aufhörst. Also mir fällt auf, ich fühle mich, ich wünsche mir. Immer so das gleiche Schema, um Konflikte zu lösen. Nun kann ich das aber einfach sagen, okay, wir sprechen im Klassenrat so, Punkt. Oder ich kann eine Geschichte erzählen über eine Giraffe und einen Wolf, wo der Wolf voll wütend ist und die ganze Zeit ausrastet und die Giraffe von oben schaut und sagt, kann ich dir helfen? Und der Wolf sagt, ich weiß gar nicht mehr, warum ich wütend bin. Und die Giraffe von oben mit all ihrer Weisheit das überblickt und sagt, dann sag doch mal, was dir auffällt. Und nun sprich doch mal über das Gefühl dahinter. Und jetzt sag doch mal deinen Wunsch. Und diese Geschichte ist halt so süß, ne? Die ist illustriert mit so einem Wolf, der so voll abgeht und wütend ist und so und die Wut darstellt. Und die Giraffe ist die Sprache des Herzens. Und der Wolf, der wird aber nicht als böse angesehen, sondern du brauchst ja die Wut, um überhaupt zu sehen, dass du eine Grenze hast. Und der Wolf ist so gut, er zeigt dir deine Grenze und die Giraffe sagt, ach Wolf, du bist so weise, guck mal, du siehst, dass dich was stört, sag mal, was dir da auffällt, was ist es? Und diese Giraffe macht die Wut stark, statt sie zu verbannen, aber die Giraffe sagt, sei nicht destruktiv, hau nicht, sondern zeig, was ist es, was ist deine Grenze? Aber wenn man das mit den Kindern macht, und die Geschichte vorher vorliest, dann hat man eine ganz andere Energie im Klassenrat. Ne? Dann ist es plötzlich, aha, okay, hier ist mein Wolf. Stopp, hier ist mein Wolf, hier ist meine Grenze. Ich mag das nicht. Ich fühle mich so und so. Und dann kommt die Giraffe, dieser Schlüssel. Und ich wünsche mir das und das. Und diese Perspektivübernahme auch, ja, dass das Kind gegenüber das Gleiche machen will. Und sagt, ganz oft kommt dann, ich hab dich nicht gehauen, ich bin aus Versehen ausgerutscht und du hast mich so zurückgehauen. Und dann sagt das Kind, ey, das habe ich nicht gemerkt. Und plötzlich, das Kind, was sich als Opfer gewusst hat, kann die Perspektive des anderen Kindes übernehmen. Und plötzlich umarmen die sich oder schütteln sich die Hand oder weiß ich nicht was. Und so easy. Und das zu üben und zu üben und zu üben, plötzlich hat man wirklich einen anderen Vibe in der Klasse. Und das konnte ich einfach in diesem Lehrmittel ganz gut vermitteln, glaube ich.
Magisch. Es ist magisch. Es ist so toll. Ich habe so viel jetzt schon gemacht mit den Kindern. Also ich liebe es.
Ja, das freut mich echt sehr, sehr, sehr.
Anahita, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Deine Offenheit, uns auch zu erzählen und mitzunehmen auf deine Reise von ja, dem angepassten Mädchen und den ganzen Gefühlen, die ja alle toll sind und alle wichtig sind, hin zu dem, was du gerade bist in deinem ganzen Weg, den du ja gemacht hast, den du immer noch machst. Vielen, vielen Dank.
Mittendrin, wirklich. Ja. Ich sage immer, ich berichte nicht von einer, die schon alles erreicht hat, sondern von einer, die mittendrin ist. Also ich muss selber die Giraffensprache noch 100-mal üben, wirklich. Aber ja, es ist einfach da.
So schön. Vielen Dank dir.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja. Ich bin immer noch ganz beseelt von dem Gespräch. Es ist einfach selten, dass Mütter und Frauen so offen über ihre Entwicklung sprechen, so offen über ihr Scheitern, ihre Fehler, ihre Scham, ihre Gefühle. Und ich bin so glücklich, dass ich ja Anahita gerade interviewen durfte. Gib uns gerne jetzt eine Sternebewertung und hol dir noch kostenfrei unsere Glücksheldin-Post auf glücksheldin.de/post. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder eine Nacht oder Abend oder egal, welche Uhrzeit es gerade bei dir ist. Ich hoffe, du konntest ein bisschen Leichtigkeit und Gelassenheit aus dieser Folge rausziehen und freue mich, wenn du übernächsten Dienstag wieder reinhörst bei uns im Glücksheldin-Podcast. Deine Olivia von Glücksheldin.